Hallöchen, ich grüße euch, liebe Nichis, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörerinnen bei Nicht, unser aller Lieblingspodcast, behaupte ich einfach mal. Und ich hoffe, es geht euch gut. Auch Lutz ist am Start. Hi, Lutz.
Hallo, Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Nichis und Nitches, haben wir uns doch drauf geeinigt.
Ach du Schande.
Und
eine einseitige Vereinbarung.
Ist denn. Abdel, ich hatte heute Morgen, als ich aufgewacht bin und wieder mitbekommen habe, wie viele Leute sich Corona eingefangen haben, kann es sein, dass wir beiden die Einzigen sind, die noch kein Corona hatten? Du hast auch noch kein Corona.
Zumindest nicht, dass ich wüsste, muss man ja dazu sagen.
Ja.
Ne? Kann ich, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also bewusst Corona, so dass ich weiß, Leute, ich habe Corona, hatte ich noch nicht. Aber ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass ich schon hatte. So, weil es haben echt so viele.
Ja, du willst nur dabei sein. Du willst halt nicht wieder. Du willst nicht noch beim nächsten Ding der Außenseiter sein.
Hallo, bitte. Nein. Ja. Und du bist sicher, dass du kein Corona hattest?
Ich sitze noch hier und rede mit dir, ich gehe davon aus, ja.
Oh, deutsche also, Gründlichkeit.
Ich bin auch dreimal geboostert, bin natürlich auch ordentlich und teste mich dann immer. Gut, nee, war nur so eine Feststellung. Glückwunsch.
Ihr könnt ja Lutz gerade nicht sehen, wir sehen uns ja gerade über Handycam. Lutz ist der einzige Mensch, den ich kenne, der auch alleine im Zimmer drei Masken aufhat. Das ist wirklich bemerkenswert.
Die ziehe ich nur über die Augen, wenn ich mit dir FaceTime, das ist der Punkt.
Ja, toll. Leider Gottes, Lutz, wenn ich kurz dazwischen funken darf, die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Ich weiß ganz genau, ich war letzte Woche zu optimistisch. Ich habe es nicht im Podcast gesagt, aber selber gehofft, dass sehr schnell ratzfatz kommen, Waffenstillstand, Leute, wir beruhigen uns. Natürlich, realistisch gesehen, völlig aussichtslos und leider immer noch Krieg.
Hm. Ja. Das, was wir letzte Woche so befürchtet haben, nimmt halt leider immer mehr Form an. Und die Hoffnung, dass Putin sich von seinem Vorhaben abbringen lässt oder geschwächt wäre, glaube ich, das ist ganz großes Wunschdenken im Moment. Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist, glaube ich, einfach dieser Hoffnungsschimmer, den man da hat, aber in der Realität sieht es halt anders aus.
Leider.
Ja.
Und für mich bleibt immer noch da hat sich jemand komplett verrechnet. Und das Schlimmste, also ich habe gestern mit einem Freund darüber gequatscht. Das Schöne an diesem Krieg ist, alle haben dazu eine Meinung, egal ob Experte oder nicht. Und wo ich mit dem Freund von mir uns sicher waren, entweder, wenn man überhaupt so reden kann bei einem Krieg, hat er noch ein strategisches Ass im Ärmel oder Putin ist überhaupt nicht der Stratege, der Ex-KGB-Flüsterer, für den ihn alle gehalten haben. Und das ist so ein massiver Image-Schaden für ihn selber, dass das sich alles so zieht und so viele LKWs und Panzer kaputt gehen und so. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich, entweder er hat noch irgendwas im Petto oder er ist wirklich nicht der Stratege, für den wir ihn gehalten haben.
Ich weiß nicht, wie viel Panzer und LKWs in einem Krieg kaputt gehen, Abdel. Ich habe da noch nie mitgemacht oder kenne es halt wirklich nur aus anderen Teilen, wo dann nicht so viel über den Krieg berichtet wird. Und das war komischerweise dann auch nie Thema. Also jetzt gerade wird massiv darüber berichtet und auch von der Ukraine-Seite aus natürlich ganz viel zerstörte Panzer und so weiter gezeigt. Auch da hoffe ich natürlich, dass es stimmt, aber dass dieser Krieg jetzt in Stocken gerät, ich weiß nicht, ich glaube einfach, so läuft Krieg und es wird sich, ja, der wird jetzt halt erst richtig übel und richtig schmutzig.
Ich habe im Netz gelesen, ich sehe das wie du, Kriegsbilder, also im Krieg gibt es immer nur leider Verlierer und sehr, sehr viele Lügner und Propaganda von allen Seiten. Jeder will, dass seine Meinung durchgeboxt wird. Aber ich habe von ganz vielen gehört, dass sehr viele LKWs der Russen einfach mal stehen bleiben und die Reifen oder die Achsen abfallen, weil die einfach viel zu lange rumstanden und alt sind. Einer hat geäußert, Leute, es kann sein, dass Putin erstmal seine Schrottdinger los wird und später die harten Dinger bringt. Aber wie gesagt, das ist alles wirklich nur bla bla Sülz, keiner hat Ahnung. Aber angeblich, die Schäden, von denen ich rede, sind keine Kriegsschäden, nach dem Motto, im Krieg geht ein Panzer auch mal kaputt, sondern die sind wirklich einfach schlecht, so nicht kriegstauglich.
Ja, für mich hört sich das irgendwie nach Propaganda an.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das hört sich, also wenn man irgendwas finden wollte, dann berichtet man sowas, aber die sind dann immer noch so ausgestattet, dass gerade ganz die ganze Ukraine brennt, weißt du?
Ja,
da
ja,
ist,
ja,
das
ja.
ist relativ egal, ob die gute oder schlechte LKWs haben.
Ja, ja, ja.
Was mich jetzt so die letzte Woche die ganze Zeit beschäftigt hat, ist der Umgang in Deutschland mit russischen Staatsbürgern. Und darüber würde ich gerne in der Folge mit dir auch mal reden.
Ich weiß genau, was du meinst. Muss jetzt auch eh los. Von daher, nee. Ich weiß, aber das ist echt hart. Das Thema hat mich auch sehr umgehauen. Und auch überrascht.
Inwiefern?
Ja, genau das, die Frage habe ich mir auch gestellt. Eigentlich kann es ja einen nicht überraschen, weil der Mensch pauschalisiert halt sehr gerne. Aber dass so schnell wieder die Russen sich hier rechtfertigen müssen, das kenne ich eigentlich nur von mir, ohne jetzt in die Opferrolle reinzuwollen. Also bei mir ist es ja wirklich so, wenn irgendein islamistischer Terroranschlag passiert, weiß ich am nächsten Tag, ohne die Nachrichten zu schauen, anhand der Reaktionen der Mitmenschen, die mich sehen, egal wo, dass irgendwas passiert sein muss. Irgendein islamistischer Anschlag, das ist jetzt kein Scherz. Und dass jetzt die Russen, also haben Videoclips die Runde gemacht, WhatsApp-Videos, wie irgendwelche Erzieher, Erzieherinnen zu russischen Eltern sagen, ihr Sohn darf die Russenjacke nicht mehr tragen. Und
eine Sportjacke haben von Olympia, also eine Sportjacke, jetzt keine Propagandajacke, sondern einfach so eine Teamsjacke von irgendwelchen Leichtathleten.
Ja. Das ist schon besorgniserregend, muss ich leider sagen.
Und es hat keine Woche gedauert, bis Nancy Faeser dann einen Tweet abgesetzt hat, dass man die Übergriffe auf Russen unterlassen sollte. Und das hat mich dann wirklich geschockt, dass es keine Woche dauert, bis es dann so weit kommt. Also ich habe ein paar Russen im Bekanntenkreis, auch Kollegen, die sagen, ja okay, ich merke es jetzt zumindest mal bei der Wohnungssuche, dass sich jetzt auf einmal seit einer Woche keiner mehr irgendwie auf seinen Nachnamen hin meldet.
Boah, das ist echt krass.
Ja. Und ja, es wird halt in sozialen Medien asozials befeuert. Auch von Prominenten, die dann andere russische Prominente irgendwie anzählen, aber am selben Tag dann wiederum darauf hinweisen, dass man doch keine Russen diskriminieren soll. Ganz strange, was da auf einmal rauskommt bei den Leuten. Wirklich, es ist ganz, ganz strange. Und wenn du jetzt gerade diesen Vergleich zu dir ziehst, gerade wir Deutschen irgendwie, weiß ich nicht, diejenigen, die jetzt Mitte 30, 40 oder älter sind, die kennen es doch zu Genüge. Wenn sie in Urlaub gefahren sind, die Ausgrenzung in bestimmten Ländern. Du hast es gespürt in Holland, das war immer irgendwie präsent, wenn alte Frauen über die Straße gingen und die haben gehört, dass man Deutsch gesprochen hat, in Frankreich, in England hat man uns gesagt, sagt ihr, wärt Holländer, wenn man in den Pub gegangen ist.
Oh.
Die sagen, ihr kriegt sofort aufs Maul, sagt, dass ihr Holländer seid.
Hm.
Also ich will da keine Opferrolle oder so, aber gerade wir müssen doch eigentlich genau wissen, wie sich das anfühlt, aufgrund von Kriegsverbrechen alle über einen Kamm geschert zu werden.
Das ist leider sehr oft so, wenn Frieden ist, kommen die ganzen geilen Statements wie, hey, man darf nicht pauschalisieren, wir sind doch alle eins. Wenn dann die Kacke am Dampfen ist, dann wird pauschalisiert, warum auch immer, ich verstehe das nicht. Unser Prof hat mal gesagt, wenn es gut läuft, also ich habe ja früher mal Jura studiert und abgebrochen, und unser Professor Siegmann, wenn ich ihn mal nennen darf, hat gesagt, wenn alles gut läuft und wir uns in den Armen liegen, uns kuscheln, brauchen wir keine Werte mehr. Dann läuft eh alles gut. Aber erst dann, wenn es hart ist, dann müssen sich die Werte bewähren, die wir haben. Oder wie Effenberg sagte, wenn wir 4-0 führen, brauchen wir keine Fans. Wenn wir 2-0 zurückliegen, brauchen wir die Fans. Ne? Wenn ich mal Effenberg zitieren darf.
Der beste Bild, jetzt habe ich es verstanden, danke. Also, das wäre dieser Podcast ohne Stefan Effenberg.
Danke. Hey, natürlich. Ne? Und das ist schon sehr besorgniserregend. Und ich würde aus einem einzigen Grund schon von Russen keine Rechtfertigung verlangen. Neben den ganzen Gründen, die naheliegend sind, wie zum Beispiel nicht pauschalisieren, die Russen sind keine Außenminister Russlands, sie sind auch keine Anwälte Putins. Aber dazu kommt noch ein weiterer Grund, die haben alle Verwandtschaft in Russland. Und wenn sich irgendein russischer Promi jetzt auf seinem Instagram-Channel deutsches Lob abholt, auch von mir, dass ich schreibe, hey, echt geiler Typ, du bist ein Friedenstaube, dann ist seine Familie in Russland in Gefahr. Ganz einfach. Und ich meine damit nicht, dass sie jetzt abgeholt wird, aber die wird dann einfach schikaniert, mindestens.
Ich habe jetzt von einem Freund gehört, der im Leistungssport arbeitet, dass russische Spieler die Verträge verlängert bekommen, damit die nicht zurück nach Russland müssen und eingezogen werden. Also dass Vereine da jetzt gegenarbeiten und sich auch solidarisch zeigen.
Ja, finde ich gut.
Ist absolut richtig.
Ja.
Also natürlich, wenn du irgendjemanden hast, der hier mit dem Z auf dem T-Shirt über die Straße läuft und weiß ich nicht, was die rufen, dann ist das natürlich nicht zu tolerieren.
Ja, klar.
Aber jetzt nochmal so, der Kollege, die Mutter ist mit ihm als kleines Kind aus Russland geflüchtet.
Ja.
Und dann wirst du hier auf einmal angefeindet, weil du der Feind Nummer eins bist. Das ist halt so brutal absurd. Und so dass das Echo, was man so auf Twitter gerade liest, na gut, es sind natürlich alle überfordert, aber wie schnell da die Köpfe aufspringen und nur noch Gülle rauskommt, das ist ja dann auch bemerkenswert.
Ja, vor allem intelligente Menschen, und ich da können mir noch so viele Menschen erklären, wie man pauschalisiert. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man sagt, Putin ist Russe, mein Nachbar ist Russe, Putin macht einen Angriffskrieg, der Russe ist schuld daran, mein Nachbar. Also ich verstehe diesen Spagat nicht, und ich verstehe auch nicht, dass sehr viele schlaue Menschen auch direkt so denken und so direkt in der Verdachtshaltung. Mein Nachbar ist Russe oder nach dem islamistischen Anschlag, mein Nachbar ist Moslem. Da bin ich jetzt aber sehr unsicher, ob der das nicht vielleicht auch gut findet. Was halten Sie denn von dem Anschlag gestern, Abdelkarim? Das würde mich doch jetzt mal... Also ich habe noch nie meine deutschen Nachbarn gefragt. NSU, da war doch was mit Döneranschlag. Da würde ich doch mal interessieren, was du, Jochen, darüber denkst. Also ich verstehe das einfach nicht. Und ich habe im Netz, auf Instagram oder Twitter oder beides, habe ich auch sowas Banales geschrieben. Das ist ja das Schöne in solchen Zeiten. Es sind ganz normale Binsenweisheiten, Selbstverständlichkeiten, die man einfach wiederholen muss, weil viele das wohl doch nicht begreifen. Und da habe ich einfach ganz pauschal geschrieben, man darf nicht pauschalisieren. Außer wenn man schreibt, dass man nicht pauschalisieren darf. Und dann hat jemand geantwortet, ja, aber ich kenne einen Russen, der ist pro Putin. Ja, toll. Man kann ja nicht von einer Person auf alle Russen schließen. Also,
ja, aber ich glaube, einfach diejenigen, die es nicht hinkriegen, jetzt irgendwas zu spenden oder karitativ den Arsch hochzukriegen oder vielleicht tatsächlich mal für ein paar Wochen eine Familie zumindest so übergangsweise zu beherbergen, die glauben dann halt einfach, damit sie sich besser fühlen oder besser dastehen, müssen sie dann halt auf russische Mitbürger einhauen.
Ja, das hört hoffentlich ganz bald auf.
Aber innerhalb von einer Woche, Abdel, da war noch nicht mal eine Woche rum, da hat die Faeser das Ding schon rausgehauen. Das macht mir total Angst, wirklich.
Naja, man muss auch pragmatisch denken.
Wirklich Angst.
Man muss auch pragmatisch denken, Lutz, vielleicht haben die sich gedacht, vielleicht ist der Krieg bald vorbei, dann muss ich jetzt schnell pauschalisieren, sonst ist es zu spät.
Ja, ich glaube, zum Pauschalisieren bleiben uns noch mindestens 40 Jahre.
Ach, schade.
Ja.
Ach, vielleicht haben wir uns Menschen einfach überschätzt.
Hast du denn schon in den letzten Tagen irgendwas boykottiert? Irgendwas Russisches?
Ich war gestern kurz vorm Zupfkuchen, hab dann gedacht, nee, ich warte, bis ich der letzte Kunde im Laden bin. Und dann. Nein, ich würde natürlich nicht boykottieren. Ich muss dazu sagen, ich habe eh nicht so viel Kontakt zu
russischem Essen. Hast du jemals irgendwas Russisches gegessen? Die Leute tun...
Russisch Ei mit dir.
Ja, Russisch Ei. Oh Gott, das will, wir sind auch im Index. Fast aber die Folge können wir runternehmen. Aber ich boykottiere jetzt. Was ist denn Russisch? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Sind das diese Buchstaben? Diese, gibt's doch, ne?
Ich weiß, was du meinst, ja, klar. Ja,
dieses Knabbergebäck, diese Buchstaben, die gibt's jetzt hier nicht mehr.
Also wenn du
Russisch... Ich steig jetzt wieder auf Buchstabensuppe um. So.
Wenn du russisches Essen boykottieren willst, musst du dich eh beeilen, weil bald haben die Läden ja nichts mehr da. Dann kannst du gar nicht sagen, ich könnte jetzt das kaufen, russisch, aber ich hol's nicht, weil ich es boykottiere, wenn schon die Läden...
Weißt du, was ich mache? Ich mache Putin kaputt und mache einen Bosch mit deutschen Kartoffeln. So.
Alter, Game over. Ja, ne? Ja, Mann. Das ist doch mal ein Zeichen, wo ich sagen kann, bald ist Frieden.
Lass uns doch noch ein bisschen über Social Media reden, oder?
Brudi, bin ich dabei? Was ist los?
Ja, gerne. Du warst die Tage auch sehr viel auf Social Media unterwegs, ne?
Ich muss da wieder runter. Ich war jetzt die letzten Wochen zu oft, dass ich muss die Handbremse ziehen.
Mein Gott. Also du kriegst natürlich nirgendwo so schnell Informationen irgendwie auf den Tisch. Ungeprüft, wie bei Twitter. Aber heftig ist tatsächlich die Reaktion der Leute. Wie man sich jetzt positionieren will. Jeder hechelt hinterher, die richtige Meinung gerade am Tag irgendwie rauszuhauen. Mhm. Wofür kann ich jetzt stehen, was extravagant ist? Welcher Punkt wurde noch nicht ausreichend beleuchtet? Auf welchem Standpunkt kann ich jetzt zumindest mal 2 Wochen stehen bleiben, ohne dass das Wasser mir bis zum Hals steht, moralisch?
Ja.
Und weil wir heute an einem Dienstag aufnehmen, der auch der Weltfrauentag ist, sind mir auch ganz viele männliche Tweets und Postings aufgefallen, also von Männern abgesetzte Postings, die die blanken Fremdscham auslösen, wenn es darum geht, zu erwähnen, dass man ja auch schießen kann und dass man jederzeit bereit wäre. Und wenn es mal soweit ist, dann würde ich Putin umlegen, weil ich bin ja T5 und würde ja noch nicht mal schaffen, einen kleinen Rucksack zum Weglaufen irgendwie auf dem Rücken zu tragen.
Wenn ich ganz kurz reagieren darf. Wuff, wuff, wuff. Ja, ich finde diese Kriegsverherrlichung sehr fragwürdig, wenn ich mal ganz kritisch sein darf, nicht wahr? Weil ist jetzt schwierig auf den Punkt zu bringen, hatte ich schon letzte Woche meine Probleme. Mhm. Ja, Selbstverteidigung, ja, der Angriffskrieg Putins ist zu verurteilen, menschenverachtend und es muss zu Ende sein. Aber so aus der, also generell Kriegsverherrlichung finde ich scheiße. Und aus dem Laptop heraus dann zu sagen, hey Leute, ich bin bereit, ich bin Van Damms Bruder und mein Vater heißt Chuck Norris, ruft mich bitte an, ich komme morgen. Das finde ich alles albern, leider. Das führt auch zu nichts.
Nein, führt zu nichts. Man fühlt sich natürlich selber besser und hat dann vielleicht mal 80 Likes abgegriffen von anderen Honks. Aber, nee, sorry. Ich kann auch diese, ganz ehrlich, ist ja nun mal unsere Branche. Und jeder hat irgendwie natürlich die Parallele erkannt, dass Zelensky früher Comedian war. Aber diese Transferleistung öffentlich zu machen, zu sagen, hey, der ist einer von uns und ich könnte das ja auch sein und wir Comedians sind was Besonderes. Leute, wie viele Comedians, ukrainische Comedians, liegen jetzt ja wahrscheinlich schon irgendwo da und scheißen sich in die Hose, weil denen die Kugeln um die Ohren fliegen oder liegen irgendwo im Dreck. Das ist die Realität. Das ist die Realität, nicht Zelensky.
Es ist ja leider so, dass man wirklich vergessen kann, dass gerade Krieg ist. Wenn man sich so das Verhalten in anderen Ländern anschaut, die nicht beteiligt sind am Krieg, sondern nur von ihrem iPad oder vom Laptop oder so wie wir halt aus sicherer Entfernung darüber quatschen. Zu oft habe ich den Eindruck, es wird wie ein Fußballspiel behandelt. So, wir feuern es denen an und wie ein Computerspiel. Das sind Menschen, die, also ich pauschalisiere jetzt natürlich, obwohl man das nicht darf, das sind Menschen, die sagen ganz klar, wir müssen Computerspiele abschaffen, das ist gewaltverherrlichend und jetzt feiern die auf Twitter, wenn ein Hubschrauber abgeschossen wird. Das, also auch wenn es ein russischer Hubschrauber war und der hat angegriffen, trotzdem, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass man dann voll ausrastet und das Video teilt, hey, der Hubschrauber Russlands wurde abgeschossen, wuhu.
Nee. Ja, es ist irgendwie das erste Mal, dass man so einen Krieg so hautnah medial mitbekommt. Oder zumindest ich kann mich an den Golfkrieg erinnern, auch natürlich auch an den ersten. Da gab's sicherlich diese Bilder, aber ich erinnere da vor allem Aufnahmen von irgendwelchen Kameras, die an die Hubschrauber oder an die Jets irgendwie dran geschraubt waren, ja. Und oder an die Raketen, und man sieht dann halt diese abstrakten Bilder, grünes Licht und dann irgendwie eine Zielscheibe und dann fliegt das Ding in einen Bunker rein. Das waren die Bilder. Aber was wir jetzt zu sehen bekommen, sind natürlich auch vor allem die Bilder von Flüchtenden. Von flüchtenden Frauen und von flüchtenden Kindern, was einen emotional natürlich viel, viel härter anpackt. Genauso hart anpackt wie die Bilder zur Flüchtlingskrise 2015. Also da verwehre ich mich auch vor, dass jetzt, man ist ja nur auf Twitter Deutschland, aber das ist ja der Vorwurf, dass die Deutschen mehr Empathie für die ukrainischen Flüchtlinge aufbringen würden, als für die damals für die syrischen Flüchtlinge. Sehe ich überhaupt nicht so. Also wir erinnern uns an die geschundenen Bahnhofsklatscher, die verhöhnt wurden im Nachhinein und so weiter und so fort. Das waren die Themen und das war dasselbe, was in der Gesellschaft vorhanden ist. aus welcher Motivation heraus auch immer. Schuldgefühl, tatsächlich Hilfsbereitschaft, Bewusstsein, dass man, dass man 5 Stufen sozial über denen steht. Das spielt natürlich alles mit rein. Nur jetzt das, was wir jetzt an Bildern bekommen, ist viel, viel nachvollziehbarer, weil die halt tatsächlich so aussehen wie wir.
Ne? Ja, ja.
Das haut natürlich noch viel mehr rein. Du hast diese Millionen von wirklich empfundenen schwachen Menschen, Kinder und Frauen. Ne? Ich glaube, wir werden da jetzt einen ganz, ganz anderen Umgang mit den Medien auch wieder aufgreifen müssen.
Bin ich mir auch sicher. Also, um auf deinen Punkt aufzugreifen, pauschal fand ich die Kritik, die hier und da, auch nicht überall, aber hier und da aufkam, auch zu vieles Guten, dass Deutschland sich für die ukrainischen Flüchtenden oder Flüchtlinge mehr interessiert als für syrische.
Und sie waren noch nicht mal da. Und sie waren noch nicht mal da, da war der Vorwurf schon da. Das ist ja gerade das Harte.
Ja, ja.
Da war noch kein Flüchtling in Berlin am Bahnhof angekommen.
Ja, ja. Aber punktuell war das nicht ganz ungerechtfertigt, weil punktuell nicht im Zivilistenkreis, sondern in der ein oder anderen Talkshow gab es schon die ein oder andere Äußerung, Steingart zum Beispiel bei Plasberg, wo man sich schon denkt, ja, beruhig dich mal ein bisschen, ne? Zieh mal jetzt die Handbremse, rückwärts einparken und ausatmen.
Ja, die Formulierung war halt wirklich rassistisch.
Ja, ja, ja.
Aber dennoch ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass du natürlich christlich geprägte Gesellschaften eher integrieren kannst. Als muslimisch geprägte,
ja, ja,
da haben wir ja drüber gesprochen. Ja, ne? Das hat ja auch wenig mit Rassismus zu tun, sondern das ist auch einfach mal ein Lernprozess, oder?
Ja, ja, das ist, aber Steingart war schon eine andere Nummer noch.
Ja, ja, definitiv.
Ja, ja, gut. Aber was Medienumgang angeht, bin ich auch sehr sicher. Also ich habe einen irakischen Nachbar ums Eck, der fühlt sich ein bisschen verarscht. Er freut sich über die Anteilnahme mit der Ukraine. Er selber fühlt sogar, ich würde mir sogar anmaßen zu behaupten, dass er noch mehr mitfühlen kann als ich, weil er das selber erlebt hat, was gerade die Ukraine durchmacht. Trotzdem fühlt er sich ein bisschen verarscht, weil er sich im Stich gelassen fühlt, was Irak angeht damals. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen mit einem sehr, sehr tragischen Argument. Hey, früher gab es nicht so viel Social Media. Das wäre heute beim Irak genauso wie bei der Ukraine. Ich vermute stark, dass ich mich irre. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass jetzt in Zukunft, wenn bald Frieden in der Ukraine ist und leider kommt der nächste völkerrechtswidrige Angriff irgendwann so oder so, egal wo auf der Welt, und dann bin ich gespannt, wie man dann damit umgeht. So. Oder ob man ganz offen sagt, Leute, Land XYZ ist 38.000 Kilometer entfernt, Ukraine sind 2.000 Kilometer. Das ist doch klar, dass es mich mehr berührt, dass man das ganz offen zugibt.
Mhm. Ja, und es ist.
Was auch nicht schlimm wäre. Man kann Leuten nicht jetzt sagen, du hast jetzt mitzufühlen, weil das ist so. Ne?
Ja, und so Kriegsbilder aus dem Zweiten Weltkrieg sind alle schwarz-weiß. Das ist eine schlechte Qualität. Die sind hackig. Die wirken auch so wie diese gelernten Väter der Klamotte-Filme. Irgendwie alles sehr abstrakt. Wird schon Grund geben, warum Peter Jackson nur den Ersten Weltkrieg quasi wieder aufpoliert hat, die Bilder. Würde das mit dem Zweiten machen, glaube ich, wird man doch noch mal eher die Grausamkeiten noch deutlicher heutzutage vermitteln können.
Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die Bilder, die uns erreichen, sind leider sehr, sehr tragisch und sehr schlimm. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in arabischen Haushalten sind Kriegsbilder jetzt nichts Neues, weil alle haben den Al Jazeera, arabische Nachrichtensender, und wenn du da rein selbst siehst, du immer irgendwas mit Gewalt und irgendwelche Kriegssituationen und ganz schlimme Bilder. Aber ich weiß auch sehr wohl aus dem Freundeskreis, dass viele Urdeutsche nie so viele Bilder gesehen haben wie aktuell. So viele Kriegsbilder, so viele leider Leichen, die auf der Straße liegen, und das sind echt sehr, sehr schlimme Bilder. Und dass das einen mitnimmt, da kann man jetzt nicht sagen, das darf mich jetzt nicht mitnehmen, weil ich habe vor 20 Jahren auch nicht so mitgelitten. Das wäre jetzt, es passiert dann einfach, man leidet.
Also dadurch, dass halt so ein riesiger Angriffskrieg ist, bleibt halt der Jugoslawienkrieg irgendwie, gerät der Jugoslawienkrieg in Vergessenheit. Aber das war ja auch direkt um die Ecke, noch mehr um die Ecke. Und das waren Aber ich kann mich auch erinnern einfach, das war in den 90ern, klar, fällt Social Media weg. Da war es das, dann war es dann in Nachrichten, natürlich gab es eine Präsenz, aber das auch, was man jetzt auf YouTube noch aus diesem Krieg sehen kann und so, auch Videoaufnahmen, die standen ja damals überhaupt nicht zur Verfügung.
Ja, ne? Das stimmt.
Auch das war damals ein sehr, sehr weit gefühlt, ein Krieg, der weit weg war. Dennoch kann ich mich auch an Griechenland-Urlaube erinnern, wo man dann die andere Küste gesehen hat und dann sah man Rauch aufsteigen und dann hat man schon gedacht, fuck, ist das nah. Aber ich glaube einfach mit Mitte 20 hatte ich zumindest da noch nicht die Empathie.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, du warst ja jung.
Oder die Intelligenz, ich kann mir auch vorstellen, dass man die Empathie auch erst mit den Jahren bekommt.
Ich war da beim Jugoslawienkrieg, war ich 4.
Ja gut. Da hätte man dich das ja eh da nicht gucken lassen.
Ja, ja. Und sagen wir so, nicht ganz viel, aber lassen wir so stehen.
Du warst gerade erst im Kindergarten, warst aber 14. So.
Nee, aber das mit den Bildern gebe ich dir vollkommen recht, das weiß ich von mir selber auch. Ich habe das so erlebt, dass die Bilder vom ehemaligen Jugoslawien, der ganze Krieg, ich habe die Bilder Jahre später erst gesehen.
Ja.
Und auch jetzt, immer wieder, schaue ich mir die an. Hier kommt eine Reportage, da ein Duke und dann denke ich mir, krass. Das war wirklich richtig, richtig krass. Obwohl man es ja mittlerweile weiß. Mhm. Die Bilder sind leider, es geht auch gar nicht um Gewaltbilder. Ich versuche Gewaltbilder zu vermeiden. Oder von Leichen, die rumliegen. Das versuche ich, weil das gucke ich mir ungern an. Aus mehreren Gründen. Aber allein schon, wie die Menschen da aussahen, wie fertig die waren, wie hilflos, wie machtlos. Das sind alles schlimme Bilder. Und die habe ich auch erst viel später gesehen.
Vietnam, glaube ich, auch die ganzen Berichte, Bilder und wirklich die brutale Realität in Bildform kam, glaube ich, auch erst viel, viel später. Natürlich waren Proteste auch da, ganz viele sogar. Interessanterweise haben ja letzte Woche alle Radiostationen Deutschlands Give Peace a Chance von John Lennon gespielt, zeitgleich 8:45 morgens. Ist eine Symbolik, kann man machen. Ich fand's halt, weil wegen der Musik, ob so eine alte Nummer nochmal zu transportieren ist, fand ich halt interessant und habe mir daraufhin nochmal das offizielle Video angeguckt und da waren dann, was das Einzige, was an diesem Musikvideo halt mich dann wirklich beeindruckt hat, waren Demonstrationsbilder von Amerikanern auf der Straße, die von amerikanischen Cops genauso zusammengeknüppelt wurden, wie das, was man gerade in Russland sieht. Demonstrationen gegen den Krieg, den das eigene Land führt und die Cops gehen rein und es war genau die gleiche Brutalität, die Leute an den Haaren gezogen, in die Busse rein. Also da tut sich nicht so viel, weder Ost oder West oder 50 Jahre, weißt du?
Das ist echt halt, krass,
vielleicht ist der Mensch dann doch. Nee, der Mensch ist halt primitiv. Das ist das Einzige, wo Westernhagen mal recht hatte. Der Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Das ist nun mal so.
Oh Mann. Auch das wird für Putin ein großes Problem sein. Die Demos in Russland, ich weiß, es sind 144 Millionen Einwohner und nicht alle demonstrieren gegen den Krieg. Ist auch sehr lebensgefährlich, da gegen den Krieg zu demonstrieren. Aber sehr, sehr viele demonstrieren, werden dann niedergeknüppelt. Wo sich Leute sagen, warum schlägst du dein eigenes Volk, wenn es seine Meinung sagt. Plus, erstens wird man in der Ukraine keine Demo finden gegen die Notwehr, gegen die Selbstverteidigung der Ukrainer. Plus, die ukrainischen Soldaten und freiwilligen Zivilisten haben eine ganz andere Motivation, warum sie da fighten. Ne? Die verteidigen sich, die sind ganz klar im Recht, was diese Nummer angeht. Und die russischen Soldaten, ich bin mir sicher, viele hinterfragen sich selber mittlerweile, was machen wir hier eigentlich?
Ja,
also was soll das?
Ich glaube, das ist genau dasselbe, wie man es im Zweiten Weltkrieg hatte. Du hattest irgendwelche, die mussten, freiwillig haben sich natürlich auch einige gemeldet, aber eingezogen und zum Krieg gezwungen wurden alle. Und das würde hier genau dasselbe passieren im Kriegsfall. Auch das muss man einfach mal wieder nachlesen, was alles in unseren Gesetzen drinsteht. Aber du hast dann halt diejenigen, die eingezogen werden in Russland, die es dann, oder gerade erst am Anfang stehen, die da wirklich Also auch das wissen wir ja nicht. Sind die da wirklich überrascht worden, dahingesetzt worden? Das ist ja auch alles nur Kriegsgefangene, die dann in ukrainische Kameras ihre Story erzählen. Aber ja, ob das nun mit vorgehaltener Waffe erzwungen worden ist oder nicht, das ist halt dieses große Problem. Worauf ich hinaus wollte, ist, du wirst da auch eine riesige Armee haben und du hast die Fanatisten drin, du hast diese Hardcore-Soldaten, die nur zum Metzeln da sind, was auch immer. Aber auch da setzt sich das aus allen Bereichen zusammen. Natürlich wird man jetzt erstmal nur diejenigen zeigen, die halt gerade 17 sind und den Prototyp des verführten Bürgers darstellen.
Ja. Ja. Ja, was ich meinte mit, viele russische Soldaten werden gar nicht wissen, was sie da machen, damit meinte ich jetzt nicht diejenigen, die jetzt sagen, wir wurden hier hingeschickt zur Übung und jetzt sind wir auch mal im Krieg. Die meine ich gar nicht. Mhm. Weil da bin ich genau deiner Meinung, keiner weiß, inwieweit das stimmt. Kann auch Selbstschutz sein, Schutzbehauptung.
Ja, ja, ja.
Aber ich meine Leute, die einfach da einmarschieren und sich irgendwann fragen, was soll die Scheiße? Wir bringen hier Leute um, das ist ihr Land, wir marschieren hier ein, wir gefährden unser eigenes Leben, für was eigentlich?
Ja, und auch da muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen. Es gab ja jetzt auch Dokus und es wurden nachgedreht dass man immer die Parallele zum Zweiten Weltkrieg zieht, ist halt auch krass, aber kommt einem natürlich sofort in den Kopf. Die deutschen Wehrmachtstruppen, die im Osten Massenerschießungen durchgeführt haben an der Bevölkerung, welche Dynamik innerhalb von so einer Gruppe dann entsteht. Und auch, es wird ja immer gesagt, wer damals gesagt hat, nee, ich möchte nicht, der konnte raustreten. Nur ist er natürlich die ganze Zeit, die da vor Ort waren, hart gemobbt worden. Und das sind alles Dynamiken innerhalb dieser Truppen, die man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen kann, wenn man nicht selber dabei ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war noch nie im Krieg, zum Glück.
Also aus unserer Perspektive raus, natürlich der logischste Gedanke, den man dann haben würde, wenn du da mittendrin bist und dein bester Freund, whatever, ich will jetzt keine Szenarien hier auftun, die es gar nicht gibt, aber dein bester Freund wird neben dir erschossen, da ist es dann auch, glaube ich, vorbei. Vermutlich. Die einen werden zusammenbrechen, aber sie können ja nicht weg. Du kannst ja nicht sagen, ich habe einen Nervenzusammenbruch, Entschuldigung, kann ich wieder zurück? Das wird nicht möglich sein.
Ja, ich weiß, ja. Ich meinte jetzt, das kann natürlich passieren, dass man sich im Negativen in der Dynamik reinsteigert. Es kann aber auch genauso gut passieren, und da bin ich sehr gespannt, dass die Gruppendynamik in die Richtung geht, was machen wir hier eigentlich? Dass irgendwann mal ein wichtiger Soldat sagt, Leute, lasst uns, wir ergeben uns. Kann ja alles sein. Also ich bin mir sicher, ich kann mich auch komplett irren, dass irgendwann mal die Zweifel bei den russischen Soldaten immer größer werden, weil die sind auch pro, also nicht alle, aber viele, die das schon lange machen, ich rede jetzt nicht von den 17-Jährigen, die werden irgendwann merken, der Krieg ist einfach nicht zu gewinnen. Was wir hier machen, ergibt einfach gar keinen Sinn. So, es war nie Sinn der Sache, dass das so lange dauert. Weiß ich jetzt alles nicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit die sich genommen haben.
Ich glaube, das Ding ist wirklich auf Jahrzehnte ausgelegt. Um das wieder alles so herzustellen, wie er sich das wünscht, von, weiß ich nicht, Grenzen 97.
Ja.
Das kannst du auch über lange Zeit ziehen. Die Frage ist, wann schaltet man sich ein und wann wird der NATO-Gegenschlag kommen?
Ich glaube, der wird gar nicht kommen. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es auf Jahrzehnte...
Solange die in der Ukraine sind, wird er nicht kommen. Ja, in dem Moment, wo die NATO-Land natürlich angreifen, wird's dazu kommen, auf jeden Fall. Kürzlich hatte auch in einer Talkshow einer, oder war es im Rat, ich glaube war WDR5, hatte auch einer gesagt, ja Leute, ihr wisst, dass Schweden auch nicht in der NATO ist, ne? Was macht ihr denn, wenn Russland jetzt auf einmal sagt, ach komm, hier nehmen wir mal einen Teil von Schweden, da wird keiner zugucken.
Ja, ja.
Und auch dann muss man wieder in den Spiegel schauen und sagen, okay, und wo ist jetzt der Unterschied zur Ukraine? Und dann werden wir sagen, ja, gefühlt ist Schweden ja viel näher und die Ukraine gehört ja eigentlich schon zu Russland. In meinem Bauch. Ist doch so, oder?
Ja. Ja.
Ich rede ja nicht von einer kognitiven Meinung, sondern dieses Bauchgefühl oder das, was man sich da über seit Anfang meines jungen Lebens eigentlich so gelernt hatte.
Also, wenn er Schweden angreifen sollte, werde ich ganz klar der Erste sein, der sagen wird: So, jetzt übertreibt er. Bis hierhin und nicht weiter. Nein, aber ich bin vielleicht wieder zu optimistisch. Ich glaube, so weit wird es nie kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es Jahrzehnte dauern wird. Und ich vermute, dass die russische Bevölkerung plus die Soldaten plus die Leute um Putin herum alle gemeinsam dafür sorgen werden und merken werden, das ergibt hier alles keinen Sinn. Das ist, es sei denn, jetzt kommt das, was ich am Anfang gesagt habe, er hat doch irgendein strategisches Ass im Ärmel.
Ja, kann ich dir sagen.
Oder wir sehen nur die Hälfte der Bilder. Dann nehme ich alles zurück.
Das, was wir gerade in Nachrichten schon sehen, die ganzen Demonstranten, die niedergeknüppelt werden, das wird in großem Maße passieren. Da ist jetzt mal ein bisschen pauschal, aber ist einfach historisch belegt, da ist der Osten prädestiniert für. Das können die wie keine Zweiten. Die haben ein riesiges Land hinten raus, da kannst du alle wegsperren. Bevölkerung unterdrücken ist das kleinste Problem, was du in Russland hast. Das können die definitiv. Und auch darauf wird es hinauslaufen. Das Ding ist ein teuflischer Feldzug. Da ist nichts das von dem zu spüren, was wir unter Humanität haben. Es ist Krieg und da wird die eigene Bevölkerung wird erniedrigt. Nur, das ist auch wieder, guck mal, wir sprechen ja auch und überlegen uns Sachen oder treffen Aussagen, damit es uns besser geht. Mir geht's dann besser, wenn ich mal irgendwas gesagt habe. Und Leute, die halt auf Twitter gefangen sind, deren sozialer Kontaktpunkt das ist, die müssen ja das die ganze Zeit befeuern. Die müssen ja auch die ganze Zeit dann sagen, ey, die einzige Hoffnung, die ich habe, sind die Demonstranten, ist die Bevölkerung in Russland, dass die das ganze Ding kippt. Ich weiß es halt nicht, weil das ist natürlich der einzige Weg, das sehe ich auch so. Nur ich befürchte, dass man unfassbar viele Opfer in Kauf nimmt und dass es dann am Ende doch für Putin in einer absoluten Diktatur weitergeht.
Das ist ja der Nebeneffekt an der ganzen Sache. Putin ist so unberechenbar, dass so gut wie alle Szenarien denkbar sind. Du hast nach meiner Ansicht eine sehr, sehr pessimistische Sichtweise. Ich hoffe, die ist nicht realistisch, weil dann sind wir alle am Arsch. Und meine einzige Hoffnung sind.
Na gut, wir sind ja nicht wehrlos. Das ist ja nun auch so. Und hast du gestern Hart aber fair gesehen?
Nee, da versuche ich jetzt ein bisschen mich zurückzuhalten seit Steingart letzte Woche.
Aber auch, haben Sie mal wieder einen konservativen Knochen eingeladen. Einen konservativen Knochen. Ich muss mal gucken, wie er heißt. Auf jeden Fall. die ganzen Leute, die so reden, die sind jetzt mittlerweile tot. Der sagte aber, in dem Moment, wo dieser Konvoi, dieser 40 Kilometer lange Konvoi, und da hat er auch nicht Unrecht, ne? Da bahnt sich ja da die Zerstörung an. Dieser Konvoi fährt da lang. Er sagte, Kennedy oder Ronald Reagan hätte das Ding sofort bombardiert, hätte die Atomwaffen auf die Gerichte gesagt, bis hier noch nicht weiter. Der war, dieser Historiker war der festen Überzeugung, Atomwaffen sind nur symbolisch. Das ist nur politisch symbolisch gedacht. Er sagte also, diese harte Hand, die Putin da hat, genau im gleichen Maße zurückschlagen. Würde für mich auf dem Blatt Papier super funktionieren, aber in der Realität hätte ich keinen Bock drauf zu machen, bis Moskau die Antwort gibt, wenn die Ansage aus den USA kommt.
Ja. Ich hätte auch keinen Bock auf es darauf ankommen zu lassen, um rauszukriegen, wer ist denn wirklich bereit, atomar abzugehen.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht, im Endeffekt weiß ja jeder, ne, wenn man eine Atombombe zündet und auf jemanden richtet, dann war's das. So, das ist einfach so.
Kannst aber auch einfach nur ein Atomkraftwerk, eine Rakete reinfeuern, dann hast du denselben Effekt und sagst, upsie, warte ja selber. Das ist ja gerade das Schwierige, ne?
Also ich bin da komplett überfragt. Ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, deswegen kannst du mich gerne aufhalten. Wenn Putin kein strategisches Ass im Ärmel hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange gehen wird. Nicht nur wegen der Bevölkerung, das ist nicht meine große Hoffnung, sondern das ist ein Puzzleteil. Das viel wichtigere Puzzleteil sind die Soldaten in der Ukraine, die wirklich sehen, dieses ganze Sterben führt ja zu nichts. Das dauert alles viel zu lang, plus die ganzen Leute um Putin herum.
Aber Abdel, guck mal, das hat ja in Syrien gab es ja auch keine Soldaten, die gesagt haben, ach nee, da führt ja zu nichts. In Georgien hat auch kein russischer Soldat, ne? Ich glaube einfach, sind wir wieder in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche. Es ist hart auszusprechen, aber ich glaube, das Ukraine ist verloren. Also die ist großflächig, also der kommt ja jetzt auch noch, weißt, der hat ja noch gar nicht alle alles ausgeschöpft an Möglichkeiten.
Ja, das sowieso nicht.
Er kann ja auch einfach nur das ganze Ding plattbomben lassen. Weißt du, irgendwann kann er auch sagen, so, dann ziehe ich wieder Leute ab, dann machen wir das Ding platt. Und jetzt mal von der Bevölkerung ist ja schon eine Katastrophe. Aber ich habe mir gestern einfach mal nochmal Fotos von Kiew im Netz angeguckt. Einfach, was ist da Histo? Man hat es ja auch im Syrienkrieg gesehen, die ganzen oder vom IS, diese ganzen Denkmäler, Bauten, historische Sachen, die einfach zerstört wurden, mutwillig. Was da gerade an Geschichte einfach vor die Hunde geht, zerstört, das zerreißt dir das Herz. Und jetzt nochmal, ich war ja mit Marek vor 10 Jahren mal in Polen gewesen, auch in Städten, die nicht bombardiert wurden. Und wenn du dann siehst, was ist da einfach an Kultur, an Gebäuden, wie viel Schönheit und auch einfach Geschichte, von der man heute noch zehren kann, was da noch steht.
Ja.
Und das wird gerade alles noch neben den ganzen menschlichen Schicksalen auch einfach nur im Feuer aufgehen.
Ja, ich persönlich finde sogar die menschlichen Schicksale, nicht das Leben, das ist ja klar, sind wir einer Meinung, sondern diese ganzen Privatwohnungen, die kaputt gehen, das finde ich mindestens genauso schlimm wie die Bauten. Auch wenn das vielleicht im Großen und Ganzen nicht stimmt, aber im Kleinen stimmt das auf jeden Fall. Weil dann gehen so viele Erinnerungen flöten.
Für die
das
Menschen,
das erste Kind, die Ehe, Familie, ja, Klasse.
Naja.
Das ist leider alles sehr, sehr tragisch. Aber das ist halt Krieg. Das ist, sobald ein Krieg losgeht, weiß man, das ist mitgebucht leider. Das gehört dazu. Gut. Lutz ist auf jeden Fall, was das Thema Ukraine angeht, nicht so optimistisch wie ich. Leider hat er auch viele Argumente auf seiner Seite. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Ist zumindest ein Waffenstillstand. Und dann, das wundert mich eh, dass die Leute verhandeln, während gerade noch Krieg läuft. Also für mich muss ganz klare Regel sein, während verhandelt wird, wird nicht geschossen. Und immer wieder halten sich Leute nicht dran. Jetzt kann man sagen, nee, Hauptsache, das ist Krieg, sei mal nicht so naiv. Aber Krieg ist eben keine Schlägerei. Und es gibt im Krieg noch Regeln. Und wenn Russen und Ukrainer sich treffen zum Verhandeln, dann darf nicht parallel geschossen werden. Das ergibt für mich gar keinen Sinn.
Ja, überrascht mich irgendwie alles gar nicht, ne? Auch
nee, mich auch nicht, aber ich finde es irgendwie tragisch.
Auch die Fluchtkorridore, die dann vermint waren, das ist Lugtrug, Schwarz-Weiß-Denken, höchste Aggression, jeder Gegenschlag führt zu noch mehr Gewalt, zu noch mehr Hass. Und stell dir vor, Auch die Theorie wird ja nur groß und breit diskutiert. Man hat ja jetzt so ein zweites Palästina, so ein zweites Land, was auf Jahrzehnte einfach im Krieg sich befinden wird.
Ja, das finde ich, also das für mich schon geht Richtung Worst-Case-Szenario. Ich hoffe, so weit kommt es nicht, weil das wäre echt tragisch. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass das relativ, nicht bald, nicht morgen, nicht nächste Woche, aber relativ bald vorbei ist. Weil wenn das sich ausartet zu einem wirklich mehrjährigen Konflikt, Krieg, was auch immer, das wäre ganz, ganz bitter, ganz tragisch. Worst-Case-Szenario. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe gestern einen Screenshot gemacht, den ich dir gerne vorlesen würde. Verdammte Scheiße, meine Wurstfinger schon wieder. Ja, hier. Gestern habe ich das gesehen. Olaf Scholz hat getweetet. Darf ich vorlesen, den Tweet?
Ja, bitte.
Ja. Gerade habe ich mit Biden, Emmanuel Macron und Boris Johnson zur Lage in der Ukraine beraten. Der Schutz der Zivilbevölkerung hat für uns höchste Priorität. Wir fordern Russland auf, den völkerrechtswidrigen Angriff sofort zu beenden. Er führt zu dramatischem menschlichen Leid.
Ja, haben natürlich alle ihre Gewehre erstmal zerschlagen, denke ich, ne?
Das ist recht sauber.
Ja.
Komm, ey, das für mich ist der Tweet, der hätte am ersten Tag kommen können.
Ja.
Am ersten Tag beim Einmarsch. Das kann man sowas tweeten, aber doch nicht nach Tag 12. Und keine Panik, Leute, ich bin nicht dafür, dass die NATO einmarschiert. Aber so ein Tweet, das ist völlig null Mehrwert. Als ob jetzt Putin oder seine Berater da sitzen und sagen, oh, Olaf Scholz hat geschrieben, wir müssen aufhören. Leute, bitte.
Hast du von Steinmeier noch irgendwas gehört in den letzten Tagen?
Ich nicht.
Nach der einen Aussage kommt gar nichts mehr von dem, ne? Er ist sich auch komplett verausgabt jetzt. Arme Kerl.
Gut, ja, ich weiß, es ist ein schwieriger Job. Ich wäre auch nicht aktuell gerne Kanzler
oder Präsident. Er wollte doch noch mal. Hat ihn doch keiner gezwungen.
Ja. Ich frage mich auch, was machen die so lange am Telefon? hier die ganzen Leute, die mit Putin so lange telefonieren, was bequatschen die denn die ganze Zeit? Macron hatte 90 Minuten, Scholz hatte heute 3 Stunden, Blabla hat heute 4,5 Tage telefoniert. Worüber quatschen die? Hör doch auf. Nein. Boah. Komm, mach doch Waffenstillstand. Nein, ich habe ein Ziel.
Ja, du brauchst ja noch nicht mal einen Übersetzer. Weißt du, man würde immer denken, okay, wenn von beiden Seiten übersetzt werden muss, dann geht ja schon mal die Hälfte der Zeit ab für so ein Gespräch. Ja. Aber Putin spricht ja fließend alle Sprachen. Die können sich auf Deutsch unterhalten die ganze Zeit. Was es ja noch absurder macht. Du kannst dich noch mit dem komplett in deiner eigenen Sprache kannst du noch argumentieren.
Ja, ja, ja.
Und auch das hilft nichts.
Ich wäre gern bei so einem Gespräch dabei. So, vielleicht, was kommen da für Fragen?
Vor allem so die ersten 5 Minuten, weißt du? So erstmal, ja, machen wir erstmal ein bisschen hier, so Netty Talk. Erstmal ein bisschen so.
Ja, dieses Diplomatische. Man weiß, gleich kommen die harten Themen.
Erstmal Smalltalk machen, ne?
Ja,
how was your day? Oh, Breitson.
Läuft das wahrscheinlich so wie bei, was ich ja gar nicht kannte, aber seit Corona kennengelernt habe, geschäftliche Zoom-Konferenzen. Da ist ja egal, wie viele Leute da beteiligt sind, die ersten 2-3 Minuten immer so Smalltalk.
Ja.
Und jeder weiß, gleich kommt einer so Leute, genau, wir haben uns heute hier.
Ne? Genau.
Das finde ich immer wieder lustig.
Ja.
Aber vielleicht läuft es bei denen genauso. Hallo, ja. Ich habe gehört, ihr habt 10 Grad. So. Und dann irgendwann mal Ukraine. Wir telefonieren heute eigentlich wegen diesem schlimmen Krieg. Was ist los?
Hör mal, Vladimir, was wollte ich jetzt von dir? Ach so, pass auf, warum ich angerufen habe. Das geht nicht, Junge.
Ja.
Das geht nicht.
Ich habe nichts damit zu tun. Ich wundere mich, warum die Gespräche so lang sind. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Experten.
Ja, die werden, also jetzt ernsthafte Antwort, die werden, glaube ich, auch dann ihm alle Möglichkeiten, positiv wie negativ, offenlegen. Und dann dauert das, glaube ich, sehr, sehr lange, wenn man auch perspektivisch einfach mal die nächsten Jahrzehnte vortanzt. Und wenn dann immer nochmal ein Widerwort kommt oder es abgeblockt wird oder dann zieht sich das schon brutal lange hin.
Mir hat gestern ein Freund gesagt, er hält überhaupt nichts von diesen Gesprächen, obwohl er ein Diplomatie-Fan ist. Aber er sagt, diese ganzen Gespräche, Macron 90 Minuten, Scholz eine Stunde, XY 3 Jahre telefonieren, das stärkt Putins Macht noch mehr. Nach dem Motto, ey, die rufen mich hier alle an, quatschen mich zu, ich mach trotzdem weiter. Das ist also, das ist kontraproduktiv. Da muss langsam dann auch was passieren. Es passiert ja sehr viel, Sanktionen und so weiter und so fort. Aber jetzt jedes Mal anrufen und sich eine Abfuhr abholen und er macht trotzdem weiter, als wäre nichts. Vielleicht hat der Freund von mir gar nicht mal so Unrecht, dass das die Macht einfach noch mehr stärkt. Gut, ich bin Laie, ich werde den Krieg nicht verstehen, aber das ist ja das Schöne, man darf sich trotzdem Gedanken machen und sich eine Meinung bilden, die dann sehr gerne korrigiert werden darf, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuhörers. Was ich mich die letzten Tage immer wieder gefragt habe, kann man eigentlich noch Entertainment machen, wenn Krieg ist. Egal, ob du jetzt eine Komödie guckst oder auf die Bühne gehst und Leute zum Lachen bringst. Das ist eine Frage, die nicht nur ich mir stelle, sondern viele andere auch. Das ist echt, also meine Meinung ist vielleicht schon viel zu klar. Fast schon abgeschlossen, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob du die noch ändern kannst. Mhm. Oder ob du ein Argument hast, was ich noch nicht gesehen habe. Nach meiner Meinung auf jeden Fall geht Entertainment auch während des Krieges.
Ja.
Auch Comedy, auch Komödie. Auch wenn ich jetzt hart klinge, es gibt natürlich ganz harte Momente, wo es auch nach meiner Meinung nicht geht. Zum Beispiel Tag des Einmarschs oder irgendein schlimmer Terroranschlag oder ein ganz schlimmes Erdbeben. Aber das kann man nie pauschal für alles sagen, sondern es kommt immer auf die Gefühlslage an, der Leute und auch von einem selber. Aber für mich zum Beispiel spricht während eines Krieges ganz klar für Komödie, wenn Tyrannen und Diktatoren irgendwas hassen, dann ist es Humor. Das spricht schon für mich ganz klar dafür, dass Humor und Komödie weitergehen muss. Und dazu kommt auch noch, dass viele Menschen, es gibt keine Regel, wie man mit Katastrophen und Kriegen umzugehen hat. Es gibt Leute, die schließen sich zu Hause ein und sind schlecht drauf, um damit umzugehen. Es gibt Leute, die verfallen in Galgenhumor oder brauchen Komödie, um nicht komplett auszurasten. Auch denen kann man nicht sagen, nee, du hast jetzt die Komödie auszuschalten, wir haben Krieg. Mhm. Und wenn die Person mir sagt, ich brauche aber jetzt die Komödie, weil sonst drehe ich komplett am Rad, dann ist das so. Da kann man nicht sagen, nee, das geht so nicht. Und ein weiterer Punkt, den ich persönlich wichtig finde, der wird mir gleich einfallen, dann sage ich ihn. Der ist mir gerade entfallen.
Ja. Ja, ich finde es einen Unterschied, ob man irgendwas konsumiert, was aus der Konserve kommt ein Film, der vor einem halben Jahr gedreht wurde, der komplett irgendwie aus einem anderen Zusammenhang einen unterhält.
Ja.
Oder ob man jetzt eine Comedy-Satire-Sendung schaut, die in der Woche aktuell produziert wurde.
Ja.
Und da sind mir ganz offen gesagt die Comedy-Sendungen lieber, die es kurz anreißen und dann aber sagen, okay, unsere Aufgabe ist es, euch genau aus den von dir genannten Gründen euch zu unterhalten. Aber ich glaube, da ist dann bei, jetzt mal abgesehen von wirklichen Satire-Sendungen, muss es jetzt die Aufgabe der Comedy sein, Leute einfach abzulenken. Es geht um Ablenkung.
Ich weiß, was du meinst. Also Comedians sind mit Sicherheit aus nachvollziehbaren Gründen nicht Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Einordnung von Kriegen geht. Da haben wir zum Glück in Deutschland sehr, sehr gute Experten und sehr, sehr gute Sendungen, die das seit Ewigkeiten als Heimspiel betreiben und das gelernt haben. Trotzdem kann jeder seine Meinung natürlich sagen, aber ich bin genau, wie gesagt, der Meinung wie du, dass das stattfinden muss, gerade weil Tyrannen und Diktatoren keinen Bock auf Humor haben. Also man kann sie eigentlich fast gar nicht besser bestrafen. Man sieht ja, wie sich Diktatoren darüber aufregen, dass man lustige Bilder über sie malt, dass sie da komplett ausrasten. Oder Erdogan.
Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch jeden verstehen, der sagt, ey Leute, mir geht's gerade, ich habe so ein schlechtes Gewissen.
Ja, ja.
Wegen der Situation gerade. Ich komme gerade von den hab gerade Nachrichten geschaut, hab die Bilder präsent, hab noch den Brennpunkt geguckt und switcht dann um und ihr sitzt da und macht Scherze. Das ist für mich jetzt gerade nichts. Ich fühle mich da jetzt gerade nicht wohl. Dann ist das halt einfach auch mal eine Realität. Ne?
Ja klar,
aber
natürlich.
Für die Leute, die dann sagen, nee, ich möchte mich jetzt ablenken in dem Moment, für die muss dieses Programm auch weiterhin laufen. Diese Programme.
Ja.
Und das gilt auch für live, weil die Leute auch, die werden dann Tickets kaufen, weil sie sich unterhalten lassen wollen. Und vielleicht dann nicht nochmal in 7 Minuten alle schlauen Twitter-Sprüche zusammengefasst bekommen wollen.
Ja, ja, ja. Und was noch dazu kommt, natürlich hat jeder Mensch selber zu entscheiden, wie er sich wo und wann betroffen fühlt. Aber wenn es nur danach geht, du kannst doch bei dem aktuellen Leid, das gerade passiert, nicht auf die Bühne und Comedy machen oder einen coolen Film gucken oder auf die Kirmes gehen oder Karneval feiern. Da muss man leider sagen, wenn man das konsequent... Ja, hallo.
Duisburg in der Haus. Ja, mal siehst du die. Kirmes.
Da, die Kirmes wird mir... Ich bin zwar kein Kirmesgänger, aber man darf die Kirmes auch nicht unterschätzen. Nein, das darf man nicht. Aber,
nein.
Jetzt kommt's, wenn man das konsequent zu Ende durchzieht, ne, dann darf man ja wirklich leider in seinem Leben nichts Lustiges, Schönes mehr machen, weil es passiert durchgehend irgendwas Schlimmes. Also während wir jetzt hier gerade reden, verhungern Menschen. So, ganz einfach. Während ich auf der Kirmes am Autoscooterstand stehe, sterben Menschen auf der Welt irgendwo.
Immer.
Drogenkriege.
In jedem Jahr, zu jedem Zeitpunkt.
Ja, durchgehend. Ja. Du wirst nicht eine einzige Sekunde finden, wo du sagst, so, jetzt ist Comedy, weil gerade überleben alle.
Ja.
Deswegen, wir sind halt Menschen und keine Engel. Und man braucht das, um den eigenen Akku aufzuladen, um dann danach voller Tatendrang zu helfen.
Ja. Dennoch finde ich, dass alle, wir bleiben jetzt mal bei Comedy, dass all diese Comedians und Komikerinnen alle haben Fans. Und die haben alles in ihrem Fankreis Leute, denen es gerade schlecht geht. Und wenn man allein den Leuten ein besseres Gefühl gibt, dass man zumindest nach wie vor eine Präsenz hat. Und wenn man nur schreibt, ich bin auch hilflos, mir geht's dreckig, achtet auf euch. Das ist dann schon mal für einen Fan, der in dem Komiker irgendwas, mit dem Komiker irgendwas verbindet, so wie es Fans halt nur machen, kann das schon helfen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, Komiker sollen sich komplett zurückhalten, überhaupt nicht.
Nee.
Man sollte nur nicht irgendwie, ja, manche Gags gehen halt noch nicht und werden vielleicht auch tatsächlich überhaupt nicht mehr gehen. Aber den Fans nach wie vor so ein bisschen das Händchen halten, medial, halte ich für enorm wichtig. Und auch wirklich tatsächlich für eine Aufgabe. Da vielleicht auch die Vorbildfunktion ein bisschen pflegen.
Ja, ja. Wie gesagt, das Wichtigste, man sollte im Optimalfall, auch wenn es ab und zu schwer fällt, egal in welcher Lebenslage, versuchen, sich in die andere Person hineinzuversetzen und nicht nur aus seiner Sichtweise ein Verhalten kritisieren, weil man es eben anders machen würde, aus nachvollziehbaren Gründen. So, das war jetzt ein langer Satz. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn Person A sagt, ich kann jetzt aber keinen Spaß haben, weil Krieg ist, gilt das nicht für alle. Es können Leute, gerade weil Krieg ist, jetzt Spaß haben und müssen Spaß haben, damit sie nicht komplett durchdrehen. Und manche wollen einfach Ablenkung und lesen danach Nachrichten und so weiter und so fort. Es gibt nicht kein Pauschalrezept. Wie hat man sich zu verhalten, um angemessen auf Krieg zu reagieren? Außer jetzt die Politik. Da wünsche ich mir doch ein bisschen mehr, ohne einzumarschieren in die Ukraine als NATO. Trotzdem, da muss irgendwie mehr gehen. Obwohl ich sehr froh bin über die ganzen Sanktionen.
Ich habe irgendwie in den letzten 2 Jahren immer wieder das Gefühl, dass man Fehlentscheidungen, Fehleinschätzungen, schlechtes Management der Politik auf den Bürger abwälzt und der sich entsprechend dann immer wieder verhalten muss. Sei es jetzt in Corona oder sei es jetzt auch in der Kriegssituation. Was hat der Bürger jetzt mit den Spritpreisen zu tun? Warum werden jetzt alle angefeindet, weil sie sagen, verdammt nochmal, wenn der Liter Benzin 2 Euro kostet, dann bin ich bankrott. Dann kann ich nicht mehr zur Arbeit fahren und zurück. Ja. Weil all das, was man jetzt irgendwie liest oder hört oder so, da wird dann aus Berlin, Köln, München, Hamburg, aus irgendwelchen Großstädten abgelassen. Und ich als Landbevölkerung.
Oh, ja, der Kleber spricht.
So, ich kann es jetzt mal sagen. Ohne Führerschein. Ich als Landbevölkerung ohne Führerschein. Nimm doch einfach mal Leute, die tatsächlich dann jetzt vom Niederrhein immer nach Düsseldorf pendeln müssen, 100 Kilometer täglich. Mhm. Weil es halt auch eine Rechnung gibt, weil die Mieten hier günstiger sind und dann nimmt man lieber das in Kauf, bevor man sich irgendwie ein Haus in der Großstadt leisten muss und so weiter und so fort. Ne? Also warum wird das jetzt wiederum auf die Bürger abgewälzt? Das ist doch ein absolutes Thema der Politik.
Ja, definitiv.
Und dann müssen wieder sich alle rechtfertigen, warum sie die Heizung nicht runterdrehen, warum sie nicht im dicken Pullover rumlaufen und so weiter. Nee, dafür haben wir ja eine Regierung und Politik. Und sich einschränken im Konsum von Öl oder wie auch immer, das ist ja eh nur schon hoffentlich in den Köpfen der Leute drin und wird einem ja auch dann ein bisschen auch anerzogen. Aber das, was jetzt halt wiederum abgeht, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir es auch, dass wir uns selber immer wieder vorführen, anfeinden und hassen.
Also ich muss dazu sagen,
Hass ist ein, bevor jetzt wieder CDU Ortsverband anruft, liebe CDU-Ortsverband, du weißt, wen ich meine.
Richtig.
Hass war hier überspitzt.
Ich bin ganz klar, also mich betrifft es überhaupt nicht, weil ich ganz klar Zug-Fan bin und ich hätte auch ganz klar gar kein Problem damit, zu Hause mit 2 Lederjacken und 3 Jogginghosen rumzulaufen. Aber trotzdem ist die Diskussion komplett daneben aktuell. Leute jetzt quasi.
Nur weil wir asozial leben, müssen wir es ja jetzt nicht auf andere.
Also ein Freund von mir, der muss morgens, also wenn er mit dem Fahrrad fährt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, müsste er um 4.30 Uhr morgens aufstehen. Wenn er mit seinem Auto fährt, 6:30, das sind 2 Stunden. Ne? Und ich weiß von ihm, er ist ganz klar gegen Putin, er ist gegen den Einmarsch, er ist für alle Sanktionen, die Sinn haben. Aber er sagt ganz klar, das kann ich mir nicht leisten. Die aktuellen Spritpreise kann ich mir nicht leisten. Das ist ein Fakt. Da können wir noch so lange sagen, du bist pro Putin oder jetzt tu doch mal was für gegen den Klimawandel. Fakt ist, 2,05 Euro kann er sich nicht leisten. Ganz einfach. Nur, da kann man noch so lange auf ihn zeigen.
Kann sich dein Kumpel an die Unterschrift erinnern, die er geleistet hat, dass wir unbedingt aus Russland beziehen müssen? Was? Kann ich mich nicht dran erinnern. Das, nee, weißt du, es wird so getan, als ob wir alle gesagt haben, ja, gib uns den Stoff aus Russland, gib uns den Stoff. Nein, da haben wir doch überhaupt nichts mit zu tun.
Ja. Ich bin ganz klar für eine Spritpreisbremse. Das muss der Staat regeln, ganz einfach. Und ich will nicht sagen, der Staat muss es haben und so weiter und so fort, aber...
Ich habe kürzlich einen Taxifahrer gefragt, was meinen Sie denn jetzt? Tempolimit? Macht das Sinn? Macht er? Ja, wo denn? Wo ist denn Tempo? Wo kannst du denn noch schnell fahren? Die 3, 4 Autobahnen noch, da kannst du noch schnell fahren, aber der Rest ist doch eh nur Getucker.
Ja. Ich glaube auch leider Gottes, dass einige Menschen, ohne das jetzt den Böse zu nehmen, vielleicht leben sie halt einfach, haben sie einen Lebensstandard und haben vielleicht keinen Kontakt zu Leuten, die diesen Standard nicht mehr haben, noch nicht erreicht haben oder was auch immer. Es gibt echt Menschen für diesen 2,05 Euro pro Liter katastrophal. Und das begreifen viele nicht.
Ja, rechne es hoch, da ist der Jahresurlaub weg. Das, so einfach ist das. Also, das ist doch irgendwie, ne?
Aber nicht doch. Also ich hätte nie gedacht, vor 3 Wochen, dass man jetzt wirklich anfängt, Leute anzuschwärzen, die sich über 2,05 Euro aufregen. Hätte ich nie gedacht. Das war schon ernüchternd, muss ich sagen.
Es sind aber auch gern diejenigen, die noch von der Firma noch bis zum letzten Jahr ein SUV gekriegt haben, ne? Und damit rumgeheizt sind.
Hallo.
So, jetzt darf ich auch mal hier pauschalisieren. Den einen, den ich da kenne, der das so gemacht hat. Da müssen doch noch mehr von rumlaufen.
Ja,
so.
Mindestens mehr.
Nein, gut. Vielleicht noch so ein versöhnlicher Eindruck zum Abschluss. Wie gut ist Isabel Shayani, bitte?
Ich würde sagen, sehr gut.
Ich finde, die macht so einen genialen Job irgendwie. Und es ist, also ich glaube, Shayani ist einfach ein Synonym für Empathie. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz großer Wesenszug von ihr, warum sie so eine gute Arbeit leistet.
Ja.
Ich kann persönlich im Moment ganz, ganz schwer überhaupt Bilder von Kindern sehen, die fliehen, die weinen. Ich glaube, da wird auch jedem Elternteil so gehen, dass du dann, wenn du das im Fernsehen gesehen hast, sofort nach deinem Kind gucken gehst. Aber ich brauche persönlich nicht noch Interviews in Polen, wo die Leute halt da sind. Und dann die Frage, wie geht es ihnen? Das brauche ich nicht on cam. Beispiel, da war eine Großmutter mit ihrem Enkel und die wurde interviewt und ist natürlich in Tränen ausgebrochen und der Junge stand halt so, ja, fast teilnahmslos starr guckend daneben und wurde dann auch noch interviewt. Das brauche ich nicht. Warum brauchen die Leute, ich glaube, den Leuten geht's am Ende dann halt auch nicht gut, wenn die im Nachhinein vielleicht mal solche Bilder, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich, ja. Also ich empfinde das als falsch. Deswegen, Shayani wird zugeschaltet und berichtet einfach von den Interviews und kann die wirklich so empathisch und so gut analysiert wiedergeben und nimmt sich vor allem auch selber aus dieser, nimmt sich auch selber in der Kritik nicht raus, dass sie Fragen hat im Kopf, wo ihr Übersetzer vor Ort dann auch sagt, was ist denn das für eine blöde Frage, warum haben die kleine Rucksäcke, willst du mal mit einem Rucksack laufen, damit die laufen können, damit die fliehen können.
Ja,
weißt du, so, aber das sind halt diese ganzen Logiken, die Da brauche ich nicht die O-Töne von den Geflüchteten. Da reicht mir wirklich Shayani, die das transportiert. Und die hat auch in der Flüchtlingskrise so viel schlaue Sachen gesagt, als sich die Menschen in Italien aufgestaut haben. Weil sie auch mit einer der ersten, die gesagt hat, nein, es wird nur gehen mit einem zentralen Verteilzentrum, mit einem harten zentralen Verteilzentrum. Und dann muss auf alle Staaten, auch Polen, auch Ungarn, ne, muss verteilt werden. Ja, vielleicht mal an der Stelle ein Lichtblick in dieser ganzen Geschichte.
Ja, definitiv. Ich bin auch großer Isabel Shayani-Fan. Und bei ihr hat man immer den Eindruck, erstens extrem kompetent. Und zweitens, was ich sehr wichtig finde, sie ist eine Journalistin, Reporterin, was auch immer, wie man das nennt, bei der wirklich der Bericht im Mittelpunkt steht, die Information. Und nicht, ich will jetzt meinen Instagram-Channel voranpushen oder es geht um mich. Der Krieg ist nur da, um mich selber in den Vordergrund zu bringen. Und also Isabel Shayani gehört zu denen, wo ich nie wegseppe. Egal wie eilig ich es habe, das gucke ich dann immer.
Ja. Man könnte ihr Pastorales unterstellen, aber es greift nicht. Sie kann es halt.
Ja, richtig.
Das ist der Punkt.
Sie kann es halt. Also top.
Gut. Abdel, ich glaube, wir sind durch. Noch lange nicht, aber nächste Woche ist ja wieder eine Folge.
Von Mittwoch auf Donnerstag.
Ja. Passt auf euch auf. Vielleicht auch mal eine persönliche Ansprache von uns. Passt auf euch auf. Tatsächlich Konsum von Kriegsbildern, von Gewaltbildern. Ich habe es jetzt auch eine Woche. Wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich mich eigentlich nur informiert und habe aber auch dann vorgestern gemerkt, es greift irgendwann die Seele an. Und dann müsst ihr auf euch aufpassen. Das bringt nichts, wenn ihr heulend im Bett liegt. Da könnt ihr auch niemanden heulen.
Zum Ende von mir ein Zitat von Zamperoni. Er hat das bei Corona immer gesagt, aber ich finde, es passt zu jeder Lebenslage. Bleibt zuversichtlich. Ich bleibe optimistisch, auch wenn Lutz viele Argumente genannt hat, die eher in die andere Richtung gehen. Versuche ich trotzdem optimistisch zu bleiben, so lange, bis es Putin spürt und einsieht. Dieser verdammte.
Also ich hab hier noch gar nichts aufgegeben. Ich bin halt.
Ja, finde ich gut. Ja, aber leider.
Was gerade die Faktenlage ist.
Ja,
und wir tendieren leider dazu, wir sind halt diese Wohl, wir sind die, das Land der Wohlfühlblase und die verteidigen wir gerade. Auf Teufel komm raus, ohne es zu merken. Und die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung muss da bleiben, aber manchmal lügen wir uns auch mit vielen Sachen einfach in die Tasche, damit es uns besser geht. So. Noch schwerer hätte ich jetzt auch nicht den letzten Satz sprechen können.
Also nach diesem Vorwurf zwischen den Zeilen, Lutz, werden wir jetzt hier abbrechen und ich rufe dich direkt an.
Lass dich mal hier.
Hey, so. Also vielen Dank, liebe Zuhörer und Innen. Bis nächste Woche.
Yes, nicht, gibt's wieder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer für euch auch. An unserer Seite der liebe Till Wollenweber. Haltet euch wacker, bleibt positiv. Wir bleiben's auch. Nicht,
nicht, nicht? Nicht, doch.